Ich lese heute Abend weiter im ersten Kapitel die Verse 15 bis 19. Der Apostel Paulus konnte nicht genug die Herrlichkeit Gottes aufzeigen, um Festigkeit im Herzen der Geschwister in Kolossee zu bewirken, dass sie sich daran erinnern, an wen sie glauben, wer es ist, der sie gerufen hat und wer Einzug in ihr Leben gehalten hat. Und da werden in diesem kommenden Abschnitt 7 Tatsachen der Überlegenheit Christi, der überlegen ist über allem, was in dieser Welt angeboten wird, genannt. Der Apostel schreibt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborenen vor allen Kreaturen. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Diese Aussagen gelten also auch noch zu der Einleitung, die der Apostel Paulus dieser Gemeinde geben will, um deutlich zu machen, dass das andere, was sie jetzt gefährdet, nicht zu beachten ist. Und dass es überhaupt keinem Vergleich standhalten kann mit dem einzigen Erlöser, Jesus Christus. Und so reiht er nochmal 7 Dinge aneinander, um deutlich zu machen, haltet euch nur an ihn. Denn woanders könnt ihr diese Fülle des Lebens und des wahren Lebens in Ewigkeit nicht finden. Bei allen Angeboten, die auch gemacht werden in dieser Welt. Ihr werdet sie nicht finden und vor allen Dingen werdet ihr nicht in eine Vollendung geführt werden können, die dem Schöpfer aller Dinge, dem Vater im Himmel wohlgefällig ist. Denn etwas ist zerstört in dem Menschen, was wieder aufgerichtet werden musste. Darum steht gleich am Anfang, denkt daran, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild. Wir lesen ja am Anfang der Heiligen Schrift in 1. Mose 1, 26 und 27, dass Gott sich ein Bild, Ebenbild schaffen wollte. Lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde, unserem Bilde gleich. Das heißt, eine Kreatur, die mit dem Wesen des Heiligen beschenkt und behaftet ist, die so leben kann, dass es Gott dem Schöpfer gefällt. Das gab er seiner Kreatur, das gab er den Menschen. Aber die Sünde hat dieses Bild zerstört. Ich lese mal 1. Mose 1, 26, 27 und dann in Kapitel 3. 1. Mose 1. Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde. Das ist dieses Wort, was ja kaputt gegangen ist in dem Menschen. Er ist nicht mehr das Bild Gottes und das Bild zur Ehre Gottes gewesen. Es musste hergestellt werden. Und Paulus erinnert hier die Gemeinde zu Kolossee. Jesus ist das Ebenbild Gottes. An ihn müsst ihr euch halten. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf ein Mann und ein Weib. In Kapitel 3, Vers 3 und 7 bis 8 heißt es, von den Früchten des Baumes mitten im Garten sollten sie nicht essen. esset nicht davon, rühret's auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Dass nicht das Bild, was Gott gerne sieht, was er geschaffen hat in den Menschen, nicht kaputt geht. Dass das Wesen, das er sich als Gegenüber geschaffen hat, um sich daran zu freuen, nicht zerstört wird. Aber wir lesen dann auch, dass es nicht so blieb, sondern dass dennoch von dieser Frucht, die verboten war, zu essen, gegessen wurde. Und da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Das Ebenbild Gottes hat eine ganz andere Schau. Es sieht alles sauber und rein, alles furchtlos, es ordnet alles richtig ein. Und wir merken, dem Menschen allgemein ist es nicht gegeben, alles sauber zu sehen. Er sieht es unsauber. Er wird zur Unreinheit durch das Sehen gereizt. Das ist der Fall dieses Bildes, was Gott hergestellt hatte in der Schöpfung. Jetzt plötzlich wurden die Augen aufgetan und sie sahen was ganz anderes. Sie konnten nicht mehr sauber sehen. Sie spürten, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und da hörten sie die Stimme Gottes im Garten, da er der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich sogar mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Also hier war nicht mehr die saubere, furchtlose Schau im Blick auf diese Dinge der Zeit vorhanden, sondern da trat eine Unordnung ein. Das Bild ist zerstört gewesen. Und obwohl viele Glaubenshelden und Menschen in der Heiligen Schrift gelobt worden sind, konnte keiner dieses Bild wiederherstellen, was Gott gefiel. Und nun erinnert ja der Apostel Paulus die Geschwister zu Kolossee, er, Jesus, ist das Ebenbild Gottes. Ihr müsst euch an ihn halten, ihr braucht das Ebenbild wieder, damit ihr Eingang in die Herrlichkeit findet. Denn niemand kann euch das geben, zurückgeben, das Ebenbild, das Bild Gottes in euch, außer Gott selbst in Christus. Wir lesen von verschiedenen Menschen, die Gott ausgezeichnet hat, indem er sagte, sie seien gesegnet. Aber sie konnten alle dieses Bild für sich und für andere nicht herstellen. Zum Beispiel gleich am Anfang, nachdem ja Kain den Abel erschlagen hat, ließ Gott ja einen anderen Samen stattdessen aufkommen, nämlich Seth. Und von Seth lesen wir in 1. Mose 4, 26, er zeugte auch einen Sohn und hieß ihn Enosch. Und interessanterweise, Enosch heißt nämlich das Bild des Seth, also Bild des Menschen. Das heißt, der Mensch konnte kein anderes Bild mehr zeugen, als nur noch das Bild des abgefallenen Menschen. Ja, aber zu der Zeit, und das ist das Wunderbare, was dann geschehen ist durch ihn, die Willigkeit, den Namen des Herrn zu verkünden. So heißt es, zu der Zeit fing man an, zu predigen von dem Herrn, von des Herrn Namen, hinzuweisen, da ist einer, der das Bild wieder aufrichten wird. Aber er selber konnte es nicht aufrichten. Er konnte auch durch die Predigten nicht die Menschen aufrichten. Und wir lesen auch von diesem gesegneten Mann Henoch im 4. Kapitel von 1. Mose 26, dass er mit Gott lebte, dass Henoch Söhne und Töchter zeugte. Er lebte 365 Jahre. Henoch, er lebte ständig mit Gott. Er blieb in einem göttlichen Leben. So haben wir es gelesen. In einem göttlichen Leben, 300 Jahre. Und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Das heißt also, hier war wirklich ein Versuch, das Bild, was zerstört worden ist, wiederherzustellen. Denn er lebte ein göttliches Leben, heißt es. Wir könnten dann sagen, na dann war er wohl wieder das Bild, was Gott geschaffen hat in dem Menschen. Nein, er war es nicht. Der Versuch war da, der Hinweis war da, dass so ein Bild errichtet werden soll. Oder wenn wir lesen von Noah, was wie er bezeichnet wird von Gott, dass er ja ein Mann war, der fromm gewesen ist, fromm und ohne Tadel, steht hier geschrieben in Kapitel 6, Vers 9. Und er führte auch ein göttliches Leben zu seinen Zeiten. Aber er konnte das nicht aufrichten, was nur Gott in Jesus Christus selbst aufrichtete. Aber das war nötig, dieses Aufrichten des neuen Bildes, damit alle Eingang in das Ewige finden. Deswegen auf Noah dürfen wir uns nicht verlassen. Auf Henoch können wir uns auch nicht verlassen. Auch nicht auf Enosch. Und all diese Glaubenshelden, sondern wir müssen uns, und das sollte den Geschwistern gesagt werden, dort zu Kolossee, allein auf Christus verlassen. Lesen wir auch noch weiter von Abraham. Er ist ja Gott wohlgefällig gewesen. Er glaubte ja dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gesprochen und zugesagt. Wir lesen aber auch in 1. Mose 22 noch das wunderbare Wort. Er wurde ja versucht und hat seinen einzigen Sohn, den er lieb hatte, hat er zum Opfer bringen wollen, obwohl es ihm sehr schwer fiel. Und danach gibt Gott ihm ein Zeugnis, ein außergewöhnliches Zeugnis in Vers 12, wo der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Jetzt weiß ich, du fürchtest Gott, also Ehrfurcht hast du und du willst ihm dienen. Könnte das neue Bild sein? Nein, es war es auch nicht. Darum verlassen wir uns auch nicht auf Abraham. Er konnte das Bild, was zerstört war, nicht herstellen und er konnte es auch für niemand anderen herstellen. Oder wenn wir von Mose lesen, dass er treu war in dem ganzen Hause, Hebräer 3, Vers 2 und 5. Ein Vorbild doch für alle. Sollten wir nun Mose nachfolgen? Nein, Mose kann uns auch nicht die Wiederherstellung des Bildes geben, was im Himmel anerkannt wird. Ich lese mal von Mose in Hebräer 3, Vers 2, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Dieser aber, Jesus, ist größerer Ehre wert, denn Mose, so viel größere Ehre, denn das Haus der hat, der es bereitet hat. Vers 5, Mose zwar war treu in seinem ganzen Hause, aber als ein Knecht, er konnte das Bild, das göttliche Bild des Wesens Gottes in sich und in anderen nicht aufrichten. Als ein Knecht war er treu im Haus zum Zeugnis des, das gesagt sollte werden. Christus aber als ein Sohn über sein Haus. Nicht nur in dem Haus, sondern über dem ganzen Haus. Er ist die einzige Herstellung des Bildes Gottes, was in uns aufgerichtet werden soll. Darum sagt der Apostel Paulus das zu ihnen. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Denkt daran, ihr braucht dieses Ebenbild und darum haltet euch nur an ihn. Oder denken wir auch an David, von dem gesagt wird, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ja. Ist das Bild Gottes nun in ihm aufgerichtet gewesen? Nein, auch er konnte das Bild Gottes für andere nicht aufrichten, obwohl er erwählt wurde zum König Israels und Gott ihn so auszeichnete mit solchen Worten: Ein Mann nach meinem Herzen. Und so könnten wir noch viele Beispiele anreihen. Jesus Christus wurde allein für uns das wiederhergestellte Bild, das wir empfangen, so wir an ihn glauben. Wir lesen ja auch in Matthäus 17, Vers 5, dass wir ihm allein angehören sollen, auf ihn allein hören sollen. Er ist das Ebenbild Gottes in uns. Und dieses Bild soll auch zunehmend, und wir sprachen heute Vormittag, nach außen dringen. Was soll nach außen dringen? Das, was Gott gibt, soll nach außen dringen. Nicht, was wir waren, soll nach außen dringen. Nicht, was wir vielleicht zum Teil noch im alten Menschen sind, soll nach außen dringen. Sondern was Gott gibt, das Bild Gottes in Christus, das soll nach außen dringen. Darum heißt es ja auch im Galater 4, wo der Apostel Paulus auch um diese Seelen der Gläubigen im Gebet ringt und sagt, dass er doch Tag und Nacht darum ringt, dass was passiert, dass Christus in ihnen eine Gestalt gewinnt, dass das Bild, das göttliche Bild in den Einzelnen aufgerichtet wird. Ja, was war denn passiert? Sie haben sich wieder an ihre Möglichkeiten erinnert und sie folgten Mose wieder nach. Als ob Mose das Bild Gottes wäre oder das Bild Gottes aufrichten könnte. Sie hielten wieder Jahrfeste, die gesetzlichen Feiertage vom Alten Testament her, die Sabbate, Neumonde, alles Mögliche taten sie. Und vergaßen, dass sie Angehörige des Christus sind, der sein Bild in ihnen offenbaren will und nach außen dringen lassen will. Und darum sagt er, ich weine um euch. Ich habe Angst, dass ich vergeblich an euch gearbeitet habe. Ihr fallt wieder zurück und ihr folgt wieder Menschen nach. Und da sagt er, ich bete darum, und ich arbeite, dass Christus in euch, bis Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19. Und in Philipper 3 spricht der Apostel Paulus auch von diesem Sehnen, dass er das auch für sich viel mehr erfährt und somit natürlich die anderen Mitgläubigen das auch suchen. In Vers 10, ich will ihn erkennen, ihn. Das Bild Gottes in mir und die Kraft der Auferstehung, die damit zusammenhängt, das will ich erkennen. Das soll mein Wunsch sein, mein Gebet, mein Streben sein, damit ich auch seinem Tode, was er für mich gestorben ist, ähnlich werde und somit auch seiner Auferstehung. Es geht also um dieses wieder aufgerichtete Bild Gottes durch seinen Sohn in uns, in den Gläubigen. Es geht nicht um die Frage, kannst du Jesus folgen mit deiner Kraft, deinen Möglichkeiten, sondern um die Frage, willst du, dass der Urzustand in deinem Leben durch Gottes Hand wiederhergestellt wird? Das ist die Frage. Willst du wiederhergestellt werden, so wie einst vor dem Sündenfall? Dass du gar nicht gemerkt hast oder dass sie gar nicht gemerkt haben, dass sie nackt waren, dass sie gar keine negativen Gedanken hatten, dass sie alles nur im Lichtglanz Gottes sehen konnten? Das ist die Frage. Willst du das? Und wer kann dir das geben? Das kann dir nur Jesus Christus geben. Und darum schrieb auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, der Apostel an die dortigen Gläubigen von diesem Geheimnis, dieser Aufrichtung des Bildes Jesu, des Bildes Gottes in seinem Wesen und sagt hier in Vers 18, nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Wir werden verklärt in sein Bild. Und hier, liebe Geschwister, musste die Gemeinde zu Kolossee erinnert werden, dass das fortgeführt werden soll und dass sie dazu willig sind, dass sie nicht auf Nebenstimmen hören, sondern die Verklärung in das Bild Jesu, in das Bild Gottes zulassen und sich nur an den halten, der das tun kann. Er ist also das Ebenbild Gottes. Und dann fährt der Apostel noch weiter fort und sagt als nächstes, und denkt daran, er ist doch der Erstgeborene vor allen Kreaturen. An wen wollt ihr euch denn sonst halten? Gibt es denn noch einen, der noch davor geboren ist, der noch mehr weiß? Nein, er ist der Erstgeborene. Er hat den absoluten Erfahrungswert in allen Bereichen. An wen wollt ihr euch denn sonst halten? Er kann euch den Weg weisen, der gut ist und der gangbar ist. Wir lesen hier auch in Sprüche 8 schon vorgeschattet von der Weisheit, die ja Jesus Christus ist. Er ist uns dazu gemacht worden. Was von ihm gesagt wird, in Vers 22, ja, er, der Herr, Gott hat mich gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe er etwas schuf, war ich doch da. Darum haltet euch doch zu mir. An wen wollt ihr euch sonst orientieren? Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang vor der Erde. Da die Tiefen noch nicht waren, da war ich schon geboren. Da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen, ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor dem Hügel war ich geboren. Da er die Erde noch nicht gemacht hatte und was darauf ist, noch die Berge des Erdbodens, da er der Himmel bereitet, war ich da selbst. Da er die Tiefe mit seinem Ziel fasste. Ich war schon immer da. Er war der Erstgeborene vor der gesamten Schöpfung, vor allen Kreaturen, ja, er war ja sogar der Schöpfer selbst. Und hier verstehen wir auch den Ausruf Davids im Psalm 25, dass er dann sagt, ja, weise du mir, Herr, deinen Weg. Und gleich am Anfang ruft er aus, nach dir, Herr, hab ich verlangen. Nach dir verlangt mich. Zeige mir deine Wege und zeige mir deine Steigen. Also schon der Ausruf auf die Einladung zum Gnadengeschenk wird hier gegeben. Wir müssen ihn bitten, alles in uns zu orientieren und alles aufzurichten, was gut ist. Zeige mir deine Wege. Nach dir verlangt mich. Du bist das Ebenbild des lebendigen Gottes. So verstehen wir diese Worte. Er ist uns nämlich auch zur Weisheit gemacht. Er ist ersehen für uns vor Grundlegung der Welt. Und er heißt ja auch namentlich, als er angekündigt wurde in Jesaja 9, Vers 5, er ist unser Rat. Brauchen wir Antwort? Brauchen wir Hilfe? Brauchen wir Orientierung? Er ist unser Rat. Er weiß alles. Verstehen wir diesen Druck, den hier der Apostel noch auf diese Gemeinde zu Kolossee macht, um deutlich zu machen, ihr müsst einseitig bleiben. Bitte schaut nicht nach rechts und links, sondern schaut aufwärts zu dem, der das Ebenbild des lebendigen Gottes ist. Ihn braucht ihr. Er will das Bild Gottes in euch wiederherstellen. Dann ein drittes, was er ihnen sagt, denkt daran, er war nicht nur vor allem, sondern durch ihn ist alles gemacht. An wen wollt ihr euch denn halten, außer an den, der alles geschaffen hat und kennt auch den Sinn der Dinge? Durch ihn ist alles gemacht. Er ist der Schöpfer. Er ist darum auch der einzige Mittler zur Schöpfung. Lesen wir nochmal in Sprüche 8, Abvers 27. Da er die Himmel bereitete, war ich da selbst, da er die Tiefe mit seinem Ziel fasste, da er die Wolkendrom festete, da er festigte die Brunnen der Tiefe, da er dem Meer das Ziel setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, da er den Grund der Erde legte, da war ich der Werkmeister bei ihm und hatte meine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit und spielte auf seinem Erdboden und meine Lust ist bei den Menschenkindern. Darum steht dann auch in dem Vers 32, darum gehorcht mir nun, meine Kinder, wohl denen, die meine Wege halten. Denn woanders findet ihr nicht die Aufrichtung des Bildes Gottes in seinem Wesen. Woanders findet ihr auch nicht Rat. Woanders findet ihr auch nicht Bewahrung als Geschöpfe Gottes und Hinführung zu dem Ewigen. Alles ist durch ihn gemacht. Und hinzu setzt der Apostel auch die Obrigkeiten, die Gewalten, alles. Darum ja auch dieses Wort, was Paulus später schrieb, darum seid auch untertan der Obrigkeit. Denn ihr seid dadurch Gott untertan. Ihr seid dadurch eurem Herrn untertan. Alles gehört ihm. Er hat alles nicht nur eingerichtet, dass es hier existiert, sondern wieder zu ihm zurückführend eingerichtet. Er bleibt der Herr über allem. Alles ist auch, und das ist das vierte, was hier der Apostel sagt, ist auch wieder zu ihm geschaffen. Das können wir gar nicht verstehen, wenn wir die sichtbare Welt sehen und die Werdegänge, wie die Menschen leben. Ist denn das zu ihm geschaffen? Ja, alles ist zu ihm, zu seinem Werk geschaffen. Alles muss ihm letztlich dienen. Auch das Böse, das Arge, was wir erkennen, muss ihm letztlich dienen. Das ist der Herr, an den ihr glaubt, wollte Paulus sagen. Das ist der Herr, der euch berufen hat. Das ist der Herr, dem ihr allein verpflichtet sein sollt. Alles ist zu ihm geschaffen. Alles ist zweckbestimmt. Verlasst euch doch darauf. Der ausgegangene Segen von ihm soll fruchtbringend wieder zu ihm zurückkehren. So wie wir das auch in Jesaja 55 lesen. Da wird ja der Vergleich gegeben von dem Regen, der auf die Erde fällt und das Land feuchtet und fruchtbar werden lässt. Und da kommt Samen, geht auf und lässt Ähren wachsen und Frucht wachsen, die man ernten kann. Und da heißt es dann, genau so ist Gottes Wort. Vers 10, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen und zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern einfach tun, was mir gefällt und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Hier verstehen wir das, dass Paulus sagt, alles ist wieder zu ihm geschaffen. Was Gott segnet und was er in die Wege leitet, hat einen Rücklauf zu ihm und muss etwas ausrichten, was ihm gefällt. Das ist Gott in Jesus Christus. Das ist das Ebenbild Gottes in Jesus, das in uns aufgerichtet werden soll. In dieser Freude und Freiheit sollen wir stehen und leben und in dieser Zuversicht. Und wir merken, wie oft wir als natürliche Menschen dagegen arbeiten. Wir tun so, als ob alles negativ ist, als ob alles zu Ende geht. Es geht nichts zu Ende in Christus, nur in seiner Herrlichkeit. Mit ihm führt alles in die Ewigkeit und wird alles recht eingeordnet. Das ist der Herr, an den wir glauben. Alles muss zur Vollendung seines Werkes dienen. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 4, Vers 18, und dann lese ich im 2. Korintherbrief auch noch etwas. Epheser 4, 17 und 18. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Denn ihr Verstand ist verfinstert. Und jetzt kommt dieses Wort, es ist entfremdet von dem Leben aus Gott. Ihr seid aber nicht entfremdet von dem Leben aus Gott. Im Gegenteil, Christus in euch ist das Leben aus Gott und das neue Leben. Darum lebt nicht mehr wie die, die entfremdet sind von dem Leben aus Gott, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Lebt also jetzt aus dem Leben, das Gott gibt, was wieder zu Gott hinführt. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus auch Folgendes in diesem Zusammenhang, Vers 16, 2. Korinther 2, Vers 16. Wir sind ein Geruch des Todes zum Tode jenen, die dort sterben, jenen aber den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Das heißt also, das Leben in uns soll andere animieren, das Leben haben zu wollen. Und die, die es ablehnen, dieses Leben, denen ist es ein Geruch zum Tode. Das neue Leben, was nur aus Christus kommt, führt das Werk Christi durch die Zeit bis in die Ewigkeit zur Vollendung. Wir haben also hier, dieses neue Leben hat eine Funktion, eine Aufgabe, ein Geruch des Lebens zum Leben oder für andere, die es nicht an, ein Geruch des Todes zum Tod. In Kapitel 4 desselben Briefes, 2. Korinther, Kapitel 4, lesen wir in Vers 10 und weitere. Wir tragen allezeit äußerlich das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das heißt, das neue Leben von innen nach außen. Damit es aber von innen nach außen offenbar werden kann, muss auch das Sterben des alten Menschen vollführt werden. Denn beides kann nicht parallel zusammenarbeiten und leben. Nur eines kann leben. Das Alte, deswegen wir erinnern uns, was sagt Paulus? Ich will auch seinem Tode ähnlicher werden, damit das Leben, die Kraft der Auferstehung in mir zunimmt, das neue Leben. Das soll auch sichtbar werden nach außen. Darum tragen wir auch das Sterben des alten Menschen mit uns. Das sind also Aussagen, die uns immer wieder abfragen, inwieweit wir das zulassen wollen. Inwieweit wir sagen, ja, das ist der Weg, den will ich gehen, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Die Gemeinde in Kolossee war ja sehr angefochten, diesen Weg nicht weiterzugehen, sondern sich auch wieder ihrem Denken, ihrem Verstehen, ihrem Hören, ihrem Sehen mit ihren Augen zu überlassen und somit dann von dieser Herrlichkeit Gottes abzuweichen, von diesem Bild Gottes, das in Christus erneuert worden ist und aufgerichtet wurde. In diesem Zusammenhang verstehen wir auch immer wieder diese Worte, die wir in den Tagen schon zitierten, was Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr euch gar nicht mehr gehört? Nicht? Da verstehen wir das. Das neue Leben aus Christus ist da in euch, das neue Bild. Das soll gelebt werden. Ihr könnt euch gar nicht selber gehören, weil ihr dann nur das alte Bild immer wieder aufrichtet. Das kaputte Bild. Deswegen gehört ihr einem anderen, nämlich Christus, der das neue Bild aufrichtet in euch. Und zwar nicht nur in euch, sondern durch euch, wie wir es hier im 2. Korinther 4 gerade gelesen haben. Denn wir, die wir leben, werden zwar immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische. Das Leben Jesu. Darum ist wohl der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Je mehr der Dienst, so der Apostel, fortgeführt wurde, desto mehr mussten sie auch sterben, damit das Leben Jesu so stark hervortrat, dass die Gemeinden dadurch ermutigt wurden, auch das Leben Jesu in ihnen zuzulassen. In Kapitel 5, Vers 4 desselben Briefes lesen wir ja, weil wir in der Hütte sind, ein wunderbares Wort oder Zelthaus für unseren äußeren Menschen, sehnen wir uns und sind beschwert, zumal wir wollen lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würden verschlungen von dem Leben, verschlungen von dem neuen Bild Gottes, das er für uns in Christus aufgerichtet hat. Das Erste, er ist der Erste von den Toten Auferstandene, das ist der Erste, der den Tod überwunden hat. Das ist das Fünfte, was der Apostel Paulus hier sagt. Denkt also daran, er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Ihr braucht dieses Ebenbild. Er ist auch derjenige, der vor aller Kreatur gewesen ist. Durch ihn ist doch alles geschaffen, was da ist. Und es ist alles wieder zu ihm hin geschaffen. Wenn ihr bei ihm seid, dann werdet ihr mit zu ihm in seine Herrlichkeit gezogen. Und er ist der Erste von den Toten Geborene. Der Erste, der den Lohn der Sünde an sich erduldet hat, nämlich der Tod ist der Sünde Sold, und nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Er ist der Erste. Er ist der Erste, der das ewige Leben für uns Menschen ans Licht gebracht hat. Immer wieder hat der Herr Jesus darauf hingewiesen, wozu er gekommen ist in diese Welt. Markus 10, 45, ich bin gekommen zur Bezahlung der Sünde für viele. Matthäus 26, 28, zur Vergebung der Sünden werde ich mein Blut vergießen. Johannes 10, 17, ich lasse mein Leben und nehme es wieder, um eben dieses Werk, das Werk zum ewigen Leben für uns Menschen zu vollführen. Der Erstgeborene von den Toten, und zwar von den Toten, die eigentlich immer tot, das heißt getrennt bleiben müssten vor Gott durch ihre Sünde. Er trug unsere Sünde, erlitt diesen Tod und überwand den Tod, und wir wissen, weil er selber keine Schuld und Sünde hatte, und hat dadurch das Tor zum ewigen Leben geöffnet. Es gibt also keinen, will Paulus sagen hier zu den Geschwistern in Kolossee, an den ihr euch halten könntet, der den Tod überwunden hat, der das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat. Er ist der Erstling und er ist der Einzige, der dieses tun konnte. Kein anderer, auch kein Religionsstifter, die so viele und der so viel verspricht, was der Mensch alles an Seligkeiten empfangen soll, kann das Tor zum ewigen Leben öffnen. Nur Jesus Christus, er ist der einzige Mittler darum. Und das Sechste, und dann spricht er, und er ist das Haupt der Gemeinde. Also ich freue mich direkt, wie der Apostel Paulus das also aneinander reiht, um zu sagen, ich setze noch eins oben drauf, damit ihr endlich von dem Alten mal loslasst und ablasst und nicht mehr auf irgendeine andere Stimme hört. Er ist sogar das Haupt der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde, die Gläubigen sind nicht allein. Er regiert sie. Die Glaubensgemeinschaft der Erlösten durch das Lamm auf Golgatha, wird von ihm festgehalten, wird von ihm geführt, zusammengehalten und zum Guten geleitet. Er ist der Bestimmende und Bewegende. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Wir lesen dazu auch im Epheserbrief, zunächst Epheser 1, Vers 22 und 23 und dann noch andere Verse im Epheserbrief. Gott hat ihm alle Dinge unter seine Füße getan, alle. Und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde. Das heißt, alles, was gut ist und bestimmt werden soll, kommt von ihm, von keinem anderen. Gott hat ihm alles unter seine Füße getan. Wer überhaupt mit Gott leben will, kann an Christus nicht vorbei. Denn er hat die Vollmachten bekommen, auszuteilen, zu geben, zu schenken, zu lenken, zu leiten. Niemand kann an ihm vorbei zu Gott kommen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, spricht der Herr. Hier steht es auch. Gott hat ihm alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde. Die da ist ein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also auch das kann man, das spricht man so schnell aus, aber wenn man kurz darüber nachdenkt, was das bedeutet. Der Leib Christi ist die Fülle dessen, der alles erfüllt. Darin ist alles vorhanden. Da ist die Herrlichkeit Gottes vorhanden. Da ist das aufgerichtete Bild Gottes vorhanden. Da sind die Wesenszüge Gottes vorhanden. Da sind die Gaben Gottes vorhanden. Das steht hier drin. Und da sollen wir uns dran orientieren. Der Leib, in dem die Fülle dessen ist, der alles in allen erfüllt. Und in Kapitel 4, Vers 15, noch einmal im Epheserbrief auch, heißt es, lasset uns rechtschaffend sein. Ja, das wollen wir, das will der Mensch. Rechtschaffen in der Liebe, ja, das wollen wir auch noch. Und wachsen in allen Stücken, das wollen wir auch noch. Aber dann heißt es, wohin? An dem, der das Haupt ist. Nicht an dem irgendeinem Menschen, nicht an irgendeiner Lehre, nicht an uns selbst, an unseren Gedanken, sondern wachsen an dem, der das Haupt ist, nämlich Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied an dem anderen hängt durch alle Gelenke, dadurch eins dem anderen Handreichung tut, nur dadurch. Verstehen wir? Nur dadurch, und wenn dieses nur dadurch nicht vorhanden ist, gibt es keine echten geistlichen Handreichungen in der Gemeinde. Das sind alles nur menschliche Dinge. Und Menschliches tut immer weh. Menschliches ist zum Scheitern grundsätzlich verurteilt. Es scheint eine Weile gut zu gehen, danach kommt der Abbruch. Immer wieder. Aber im Leibe Jesu kann es nur durch die Führung im Herrn zu einem guten Austausch und Ergänzung untereinander kommen. Denn dadurch, nur dadurch, eins dem anderen Handreichung tut. Somit soll jedes einzelne Glied darauf bedacht sein, von dem Herrn, dem Haupt, bewegt zu sein, um überhaupt dem Nächsten etwas tun zu können. Das Fleisch erwartet immer, dass der Nächste mir was tut. Der Geist aber, er erwartet, dass Christus durch mich dem Nächsten was tut. Das ist umgekehrt, merken wir. Das kaputte Bild erwartet immer, umsorgt zu werden von anderen. Und das neu aufgerichtete Bild setzt Kraft frei zur Versorgung des Nächsten. Und das soll aufbrechen, dieses ganz Neue. Handreichung tut, und zwar nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem Maße, und er macht, dass der Leib wächst zu seiner Selbstbesserung und das alles in der Liebe. Und wir wissen, dies ist nicht diese Liebe, die wir Menschen manchmal so äußern. Die menschliche Liebe, die kann sehr lästig sein. Ja, sie kann sehr aufdringlich und lästig sein. Die hat man nicht so gern. Man spricht dann auch von Affenliebe, ja. Nicht mit dem Clinch nehmen den anderen und so. Das ist nicht diese Liebe, sondern das ist die Liebe der Freiheit in Gott. In dieser wächst es dann. Das ist das andere Leben. Und Paulus erinnert auch die Gemeinde zu Kolossee, das lasst unter euch pulsieren, haltet euch daran fest. Maßstab für die Gläubigen ist also das Wort des Herrn. Was durch ihn gesagt wird, was durch ihn gesagt wurde und wird, das ist allein Trost und Maßstab zum richtigen Handeln. In Kapitel 5 vom Epheserbrief, Vers 23, lesen wir auch noch einmal dieser Vergleich. Ja, das Verhältnis von dem gläubigen Mann zur gläubigen Frau wird hier beschrieben, aber es wird damit verbunden, sagt der Apostel Paulus, der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus, ist das Haupt der Gemeinde und er ist seines Leibes Heiland. Er sorgt dafür, dass dieser Leib gesundet und gesund bleibt. Also, was er uns tut, nur das bringt uns voran. Was wir uns menschlich tun, bleibt immer in der Niederung und verursacht schlussendlich Schaden. Hört nicht auf andere Stimmen, ihr Geschwister zu Kolossee, so wollte Paulus sagen. Und das siebte, was er ihnen sagt, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm ist auch die Vollendung. Denkt doch daran, wo wollt ihr denn hin? Wollt ihr nicht in die Vollendung? Ja, dann ist sie nur in ihm. Niemand wird euch die Vollendung eures Lebens zum Guten in der Ewigkeit darreichen können. Nur er. Darum haltet euch an ihn. Wir lesen auch in der Offenbarung die Stimme des Herrn, wo er sagt in Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das A und das O, ich bin der Anfang und ich bin das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige, ich bin es. Ich bin der, an den ihr euch halten dürft und sollt, damit das neue Bild des neuen Lebens, das in der Ewigkeit anerkannt wird, aufgerichtet bleibt. In Vers 17b und 18, auch in Offenbarung 1, heißt es noch, fürchte dich doch nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Alles ist bei mir. Alles ist in meiner Hand. Und im Kapitel 19 von der Offenbarung lesen wir auch in Vers 11 das zweite Kommen Christi, wo er zum Gericht kommt. Da sehen wir Folgendes, welche Vollmacht er über alle Dinge ausübt. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hat einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Heiden schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter des Weins des grimmigen Zorns Gottes des Allmächtigen. Das heißt doch, er herrscht auch über das Böse. Er besiegt das Böse. Alles muss ihm untertan sein. Und da fleht geradezu der Apostel Paulus und sagt, an den haltet euch, dem alles untertan sein muss. Paulus zitiert ja im Philipperbrief das, was in Jesaja 45 bereits schon steht. In Kapitel 2, Philipper 2, Vers 10, diese bekannten Worte, die wir uns ja oft auch lesen, aber die auch in unserem Herzen so aufgenommen werden sollen, dass wir sagen, das ist es, daran halten wir uns. Jesus Christus, ihm ist alle Gewalt gegeben. Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Über alle. Und wenn da jemand kommt, ein Gnostiker, und sagt, da ist ja ein Engel erschienen, der hat noch was gesagt. Nein, ich halte mich an den Namen, der da drüber steht. Nicht an den Engel. Und da ist noch ein Heiliger, der hat auch was von sich gegeben. Nein, ich halte mich an den, der über alle Namen ist. Ja? Er, sein Name ist über alle Namen, dass nämlich in diesem einen Namen sich beugen sollen alle Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir spüren also das Ringen des Apostels um die Gläubigen, die einen guten Anfang gemacht haben, die aber in der Gefahr standen, von dem Weg des Glaubens durch die Aufrichtung des neuen Bildes in ihn abzuweichen und abzukommen. Ich lese uns nochmal im Kolosserbrief diese Verse, nachdem er zuvor gesagt hat, ich bete alle Zeit für euch, damit wirklich das Wesen Gottes in euch zunimmt, dass ihr tiefer gegründet werdet. Denn denkt daran, an Jesus habt ihr die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, welcher ist der Anfang von der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Eine Erklärung zu diesem letzten Satz, der so auch übersetzt werden kann. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, also das Wohlgefallen Gottes, dass in ihm dies alles wohnt, nämlich Gott der Vater, auch Gott der Heilige Geist, alles in Fülle in ihm. Und wenn Christus in uns ist, ist diese Fülle Gottes auch da in uns. Und daran sollen wir uns erinnern. Und wir merken, wie klein dann plötzlich unsere persönlichen menschlichen Anliegen werden. Was sind die dann dagegen? Die meistens Streit verursachen, die meistens Unruhe geben und die meistens Traurigkeiten verursachen. Und hier will der Apostel sagen, haltet euch an dem. Ihr findet keinen anderen, dem alles so untertan ist, wie dem Sohne Gottes, Jesus Christus. Dann kommt ihr weiter durch. Und stellt euch vor, das ist am Anfang der Bildung der Gemeinde Jesu auf Erden gesagt worden. Wie viel mehr muss es am Ende der Gnadenzeit gesagt werden? Wie viel mehr? Weil so vieles sich auch mitbewegt hat im Bösen bis zum Ende der Gnadenzeit, dass es uns gefährlich werden kann, wenn wir nicht wachsam sind. So wie Jesus sagt, dass wo es möglich wäre, sogar die Auserwählten ja verführt werden. So stark sind diese Angriffe. Und wenn die Zeit der Trübsal nicht verkürzt worden wäre, würde niemand, der über diese Erde geht, noch selig werden können. So stark wird das. Und deswegen sind auch wir aufgerufen, uns an Jesus Christus allein zu orientieren. Da ist das neue Bild Gottes drin. Da ist das neue Wesen. Und das soll zunehmend nach außen dringen. Sieben Herrlichkeiten Christi, die uns beleben und bewegen sollen. Soweit zu diesen wunderbaren Versen.